NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal mit Daniel Kaiser. Hallo. Und darum geht es heute. Deportation in den Tod, der neue Gedenkort in der Hafen City. Der Monet des Nordens, das Jenisch-Haus, erinnert an den Hamburger Maler Ernst Aitner. Tom Sawyer und Huckleberry Finn als Erwachsene, Hamburger Kammerspiele mit Fortsetzungsversuch des Welterfolgs und Trickfilm Made in Hamburg, das Animationsstudio Ulysses in Altona. Mitten in der neuen Hafen City liegt ein dunkler Ort der Hamburger Stadtgeschichte. Hier stand einmal der Hannoversche Bahnhof. Und von dort wurden in der Nazizeit mehr als 8000 Juden, Sinti und Roma in die Vernichtungslager deportiert. Bis vor ein paar Jahren war das eine fast vergessene Geschichte in der Stadt. Jetzt wurde ein neuer großer Gedenkort feierlich eingeweiht.
Selig sind, die da Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden.
Kränze werden niedergelegt. Ein Rabbiner und ein Pastor beten und lesen aus der Bibel. Man sieht den alten Bahnsteig von damals. Links und rechts führen Gleise ins Nichts. Von hier wurden damals auch 5 Familienmitglieder von Matthias Brandis in die Vernichtungslager abtransportiert.
Die vorbeifahrenden Züge machen das noch besonders eindrucksvoll, wenn man sich vorstellt, dass vor 73 Jahren oder 74 Jahren meine Großeltern hier mit diesem Güterwagen dahin transportiert wurden, über mehrere Tage.
Aus Freiburg ist der ehemalige Hamburger heute extra angereist, um an die Geschichte seiner Familie zu erinnern. Er sagt, die Stadt Hamburg habe mit diesem Ort etwas ganz Wichtiges geschaffen.
Es ist, glaube ich, sehr gelungen, weil die plastische Vorstellung der Schienen, des Bahnsteigs und die ganze Anlage schon sehr einem die Vorstellung nahebringt, wie das mal gewesen sein könnte.
Viele Menschen sind gekommen, haben Blumen, weiße Rosen auf die großen Tafeln mit den vielen Namen gelegt. Es sind die Namen der 8000 Hamburgerinnen und Hamburger, die damals deportiert wurden. Der Schauspieler Rolf Becker steht ergriffen vor den Tafeln.
Ein ungeheuer berührender, vor allen Dingen durch diese endlose Kette der Namen. Es fällt schwer, da noch zu sprechen. Das tut so weh.
Es waren meistens Transporte in den sicheren Tod. Aber einige wenige der 8000 Juden und Sinti und Roma haben überlebt. Lucille Eichengreen zum Beispiel. Sie hat heute erschütternd berichtet, wie es ihr damals erging, als sie hier als junges Mädchen am Gleis stand und in den Zug gezwungen wurde. Die Fahrt ins Ghetto nach Lodz war da erst der Anfang.
Die Viehwaggons brachten uns nach Auschwitz. Die Hölle unseres Lebens nahm kein Ende.
Rührend war es, wie Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz Lucille Eichengreen an die Hand nahm. Er fand starke Worte für die Geschichte dieses Platzes.
Der Hannoversche Bahnhof ist für Hamburg ein Ort der Schande und der Trauer. Und ab heute auch ein würdiger Gedenkort.
Man dürfe aber nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern müsse auch erkennen, dass heute wieder Populisten Hass säen würden, sagte Romani Rose vom Zentralrat der deutschen Sinti und Roma.
Rassismus und Populismus zielen auf das Herz unserer Demokratie. Sie spalten die Gesellschaft und sie zerstören das Fundament des Zusammenlebens.
Der neue Gedenkort Hannoverscher Bahnhof im Losepark in der Hafen City. Der Hamburger Ernst Aitner war ein ganz wichtiger impressionistischer Maler. Das Publikum seiner Zeit hat ihn noch nicht verstanden, aber später nannte man ihn Monet des Nordens. Und so heißt auch die Ausstellung im Jenisch-Haus, die jetzt zu seinem 150. Geburtstag zu sehen ist. Man sieht viele Bilder von Aitner, der zu den ersten deutschen Malern gehörte, die um die Jahrhundertwende hinausgingen, um in freier Natur mit frischen Farben zu malen. Ganz so, wie ihr verehrtes Vorbild Monet es tat. Melanie von Bismarck hat die Ausstellung für uns gesehen und Aitners Enkel getroffen.
Die Alster am Abend, Landschaften rund um Hamburg, sein eigener Garten, das sind Ernst Aitners Motive, aber eigentlich sind es die Stimmungen, die er malt. Seine Gemälde bezaubern mit zarten Pastelltönen, Flieder, Rosa, Hellgrün und ihrer warmen Atmosphäre.
Er hat eigentlich auch versucht, immer irgendwo Leben reinzubringen, das nicht so statisch zu machen und daher irgendwo so Personen. Manchmal hat er sich auch so reingeschummelt, ne?
Ernst Christian Wolters lebt heute noch im Haus seines Großvaters, umgeben von dessen Bildern und Möbelstücken.
Das eine Esszimmer, das sieht eigentlich fast noch so aus wie zu seiner Zeit. sodass man, wenn man so im ersten Blick reinkommt, dann auch, das sieht ja aus, als ob er gerade rausgegangen ist.
1895 zog der Maler mit seiner jungen Frau Antonia nach Bilverda.
Bilverda war eben so eine glückliche Zeit, wo sie nun gerade frisch verheiratet, ne? Und da entstanden eben auch diese wunderbaren hellgrünen Bilder, wo dieses Grün ganz, ganz frisch und hell ist.
Frühlingsgrün. Eine Schaufel geschultert, kommt ein Arbeiter auf einem Feldweg herangestapft. Das Sonnenlicht spiegelt sich in einer Pfütze, bricht sich in den Bäumen. Solche Motive findet Aidner in Allermöhe, Bilverda und im Alstertal. 1903 zieht er mit seiner Familie nach Hummelsbüttel um.
Rundherum waren noch Bauernhöfe in Hummelsbüttel und da am Ende des Grundstücks ein schöner Karpfenteich, ganz idyllisch, was auch gleich wieder Motive waren für ihn. Ne?
Leicht war es nicht für den Künstler, denn Freilichtmalerei war damals noch etwas ganz Exotisches.
Und die Bauern, die waren dann immer ganz erstaunt, war das dann für ihn, nicht? Der da so mit der Staffelei über die Felder stiefelt, der ist ja wohl irgendwie ein bisschen komisch.
Spinat mit Ei, Schmiralien, ätzte die Kritik gegen die neumodischen Impressionisten. Zum Glück stellte sich Kunsthallendirektor Alfred Lichtwark hinter sie. Aidners Frau starb. Er war einsam und so zog seine Tochter 1949 zu ihm nach Hummelsbüttel mit ihren 4 Kindern. Ein Teil seines Ateliers wurde kurzerhand zum Kinderzimmer umfunktioniert. 4 Enkelkinder, das war dann doch etwas zu viel für ihn.
Und wir 3 Jungs waren ein bisschen wild und haben ihn dann auch ein bisschen zu sehr geärgert. Und er war eben schon ein alter Mann und ein bisschen gebrechlich und er verstand uns nicht, wir verstanden ihn nicht so richtig als Künstler, nicht? Aber das Schönste waren dann so sonntags Morgen mit dem Boccia spielen.
Seine Passion, das Boccia-Spiel, hielt Aidner schon 1897 auf einem Gemälde fest. Sein Vater sitzt im Schatten auf einer Bank, ins Spiel vertieft und in heller Sonne seine Frau Toni und deren Schwester in gleißend weißen Kleidern. Aidner, ein eigenwilliger, nicht immer einfacher Zeitgenosse. Seine vielen Selbstbildnisse spiegeln davon etwas wider. Sein Blick ist skeptisch und durchdringend. Heute verwaltet der Enkel seinen Nachlass.
Große Freude, nicht? Dass man da etwas vielleicht wieder gut machen kann von dem ganzen jugendlichen Geärger, was wir mit ihm gemacht haben, Streiche gespielt.
Die meisten dieser Gemälde bekommt man so nie zu sehen, denn sie stammen aus Privatbesitz. Also nichts verpassen.
Die Ausstellung Ernst Aidner, Monet des Nordens im Jenischhaus beginnt am 16. Mai und läuft dann bis November. Tom Sawyer und Huckleberry Finn kann man jetzt auf der Bühne der Kammerspiele erleben, aber nicht als Jungs, sondern als Erwachsene. Das ist die Idee hinter dem Stück Die Jungs im Herbst von Bernard Sabbath. Es spielen Hardy Krüger Junior und Stefan Benson. Peter Helling war für uns bei der Premiere. Peter, das klingt ja erstmal nach einer ganz charmanten Idee.
Ja, das dachte ich am Anfang auch, aber leider kommen da 2 Schauspieler aufeinander, denen man einfach nicht abnimmt, dass sie früher mal ganz dicke waren.
Aha. Ist ganz hübsch hier auf dem Hügel.
Hübsch, hübsch ist ein viel zu schwaches Wort. Keiner auf diesem Planeten kann glücklicher gewesen sein als der Junge, der ich damals hier gewesen bin.
Naja, das Ganze hat den kindlichen Charme von Räuber Hotzenplotz. Genauso übrigens wie die Bühne von Birgit Voss. Es ist einfach total vorhersehbar, wie sich die beiden erstmal anmaulen, beschnuppern und dann, wie überraschend, wieder beste Freunde werden. Das Schlimme an dem Stück ist, dass es immer einen sentimentalen Blick zurück in die Kindheit wirft. Ach, was war das damals schön. Es fallen dann so Plattitüden wie, wenn wir bloß noch mal jung wären, so wie damals. Aber es kommt noch viel schlimmer. Die beiden Männer nämlich gestehen sich ihre Sünden. Und jetzt kommt's. Tom Sawyer kam nämlich, behauptet das Stück, nie von seiner Liebe mit dem gleichaltrigen Mädchen Becky los und hat sich, bitte festhalten, auch als Erwachsener mit kleinen Mädchen eingelassen. Was soll das? Man versteht es einfach nicht. Dieses Stück ist nur noch reißerisch. Spätestens da will man eigentlich das Theater verlassen. Und Huckleberry Finn übrigens, er hat seine schwerkranke Ehefrau mit Tabletten umgebracht. Also echte Freunde, die gestehen sich natürlich ihre Sünden, die verzeihen sich auch alles. Das ist dann die süßliche Moral dieses sehr reißerischen Stücks.
Sehr schön belanglos.
Ein bisschen niveaulos irgendwie.
Es ist wie eine Kindervorstellung gewesen. Und es ist sehr trocken gewesen. Die wirklich Pointen haben gefehlt und es kam wirklich nicht viel.
Ja, genauso, ja, leider. War irgendwie flau.
Das Ganze ist einfach so haarsträubend naiv und leider auch total flach. Man muss es einfach sagen, es langweilt nur. Und die Regie von Christian Nickel hat dieser Schmonzette keine neuen Farben abgewinnen können. Geschweige denn einen doppelten Boden hergestellt. Man kriegt hier das, was man sieht. Und das ist verdammt wenig.
Die Jungs im Herbst, das neue Stück in den Hamburger Kammerspielen in der Hartungstraße. Nicht nur Disney oder Pixar können Trickfilm. Auch das Hamburger Animationsstudio Ulysses, das ist Englisch für Odysseus, ist sehr erfolgreich. Jetzt gerade läuft wieder ein neuer Trickfilm für die ganze Familie im Kino, der dort entstanden ist. Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper. Es geht um einen kleinen Spatz, der von Störchen aufgezogen wird und deshalb selber glaubt, er sei ein Storch. Jens Büchsenmann hat die Animationscracks in Altona besucht.
Du bist meine Mutter und ich bleibe bei dir.
Richard, du kannst nicht mit nach Afrika.
Das werden wir ja sehen.
Der aufmüpfige kleine Spatz, der glaubt, ein Storch zu sein, erobert die Herzen des jungen Publikums aus dem Stand.
Es ist die Geschichte, die die Zuschauer wirklich begeistert und warum sie ins Kino kommen. Und das ist das, da alle Technik hin oder her und alles Aussehen. Aber die Geschichte muss gut sein und darauf fokussieren wir auch und das macht auch so einen Spaß.
Emily Christians ist Geschäftsführerin von Studio Ulysses und hat ihren Regisseur, den Hamburger Tobi Genkel, gleich mitgebracht. Der muss ja keine leibhaftigen Schauspieler, sondern Zeichentrickfiguren auf dem Bildschirm dirigieren.
Es ist halt eher so, dass man am Anfang ein großes Bild im Kopf hat und dieses Bild wird dann in extrem viele kleine Einzelteile zerlegt und von sehr vielen Leuten bearbeitet. Und meine Aufgabe ist es, von all diesen Puzzeln zu wissen, wo sie sind, wie so eine Schafherde. Und am Schluss sammle ich die Puzzlebilder wieder ein, setze das Puzzle zusammen und hoffe, dass das Bild am Ende ungefähr so aussieht, wie es mir am Anfang vorgestellt hat.
Beide, Emily Christians und Tobi Genkel, haben vor 2 Jahren schon mal eine ähnlich große Produktion gestemmt und den Trickfilm Ups, die Arche ist weg von Hamburg aus in die ganze Welt verkauft, buchstäblich.
Unser letzter Film hat sich in 178 Länder verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Die müsste man mal erstmal aufzählen. Wir haben eine Landkarte. Es gibt ungefähr 190, die kinorelevant sind und wir haben 178 erreicht mit dem vorigen Film und das wollen wir hier natürlich jetzt auch schaffen. Überflieger war schon bis jetzt vom Budget her unsere größte Produktion.
9 Millionen Euro sind viel für einen europäischen Trickfilm. Amerikanische Studios wie Pixar oder Disney geben 10-mal mehr aus. Die Ulysses-Chefin plant aber auch sehr viel genauer, zusammen mit ihrer Schwester Jana Bohl, die im selben Haus das Animationsstudio Rakete leitet. Die beiden Frauen und ihre Firmen profitieren auch vom Standort nah beim Altonaer Bahnhof.
Leute wohnen hier gerne, Leute bleiben hier gerne, Leute haben hier ihre Familien. Wir haben hier nicht solche Abwanderungstendenzen wie vielleicht manche andere Stadt. Deswegen ist es uns über die Jahre jetzt echt gelungen, hier gute Leute zu halten und zu haben.
Auch wenn die Animatoren, ausnahmslos Männer, ziemlich beengt wochenlang vor ihren Bildschirmen hocken.
Aber auch wir dürfen gelegentlich an die Sonne, wenn die Produzenten das erlauben und das Budget.
Ich glaube, wir sind recht lösungsorientiert hier in Europa. Wir produzieren keine Überschüsse. Das, was wir produzieren, landet auch wirklich auf der Leinwand. Also gute Planung ist wirklich das A und O.
Ah, verstehe. Die Eule ist ein wenig tüdelü.
Tüdelü? Wer? Richard ist tüdelü, der hält sich für einen Storch.
Klar, als Regisseur kann ich ewig dran weiterfummeln, man ist ja irgendwie nie fertig. Aber jetzt ist man irgendwie stolz, dass er aus dem Nest ist, der Junge im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt entlassen wir ihn in die große, weite Welt und sind auch mächtig stolz, ne, dass er jetzt auf der ganzen Welt laufen wird. Fliegen wird.
Beides. Wow, das ist fantastisch!
Jetzt im Kino. Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper aus dem Hamburger Trickfilmstudio Ulysses. Und das war unsere Hamburger Kulturwoche kompakt. Heute mit Daniel Kaiser. Tschüss!
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.